Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Seid ihr dieses Jahr wieder mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen? Esst ihr Fleisch? Habt ihr ein Auto? Mit anderen Worten, seid ihr Klimasünder? Die Klimafrage kann auf unterschiedliche Art politisiert werden. Über meine Fragen eben wird gestritten, wenn die Klimafrage zum Kulturkampf wird. Aber es geht auch anders. Wie unsere Gesellschaft über die Klimafrage streitet, darum geht es heute bei uns im Hörsaal.
Die Klimapolitik betrifft nie nur das Klima, sondern sie ist zutiefst verstrickt in die Blockaden, in die Konflikte einer Gesellschaft, die sehr komplex ist und die auch sehr ungleich ist. Und diese Ungleichheiten formen, was für Arten von Politik möglich sind und welche in eine Sackgasse laufen und wie die Reaktionen sind auch auf bestimmte Vorschläge, welche Formen der Politisierung möglich sind und welche vielleicht eher wenig Resonanz erfahren. Und da gibt es in meinen Augen zwei große Möglichkeiten, nämlich einerseits die Klimafrage wird als ein Kulturkampf politisiert. Die Alternative, die in meinen Augen schon auch angelegt ist, wäre es, dass die Klimafrage als eine Gerechtigkeitsfrage politisiert wird.
Linus Westhäuser ist unser Redner heute im Hörsaal. Er ist Soziologe an der Humboldt-Universität Berlin und er ist Mitautor des Buches Triggerpunkte. Da haben er und seine Kollegen sich angeschaut, wo verlaufen in unserer Gesellschaft eigentlich die Konfliktlinien? Und ist Deutschland tatsächlich so polarisiert, wie wir denken? In dem Vortrag, den ihr gleich hört, greift er einen Konflikt heraus, nämlich den um den richtigen Umgang mit der Klimakrise. Linus Westhäuser hat seinen Vortrag am 21. Oktober im Rahmen der Klimaringvorlesung TU Berlin for Future an der Technischen Universität Berlin gehalten. Und der Vortrag heißt Klimakonflikte als Ungleichheitskonflikte.
Von mir nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, jetzt auch hier diese Vorlesungsreihe eröffnen zu können. Ich finde es gerade im Kontext von dem, was ich jetzt vorstelle, in einer Zeit, wo die Klimafrage vielleicht eine intensivierte und neue Politisierung erfährt, sehr wichtig, dass die Wissenschaft dann nicht sich in so eine falsch verstandene Neutralität wegduckt und aus diesen Debatten rauszieht, sondern sich als Teil dieser Debatten versteht und auch so einer Verantwortung gerecht wird gegenüber der Gesellschaft, aber auch den ökologischen Lebensgrundlagen und da auch Partei ergreift. Das fand ich sehr schön jetzt bei der Vorlesung und auch der Titel dieses TU for Future hat mir auch gefallen, weil auch das ist doch dieser gefühlte Verlust von Zukunft, ja, so ein Symptom von so einer gewissen politischen Malaise vielleicht ist. Genau, da finde ich es schön, sich darauf zu beziehen. Kurz, es wurde ja schon gesagt, es soll um den Klimakonflikt als einen Konflikt auch und ganz zentral um Formen von Ungleichheit gehen, was natürlich ein ganz klassisches, zentrales Thema der Soziologie ist, also meiner Disziplin. Und speziell will ich ausbuchstabieren, einerseits konzeptuell, was gemeint ist, wenn man davon spricht, dass der Klimakonflikt ein Ungleichheitskonflikt ist, dann Befunde, empirische Befunde vorstellen, die wir im Zuge dieses Projekts rund um das Buch Triggerpunkte gemacht haben, zum Thema, wie polarisiert ist die Klimafrage, wo herrscht Konsens, wo ist Konflikt, und dann auch nochmal so drei tiefen Bohrungen anschließen, wo es dann darum geht, inwiefern ökologische Einstellungen nach Klassen spezifisch unterschieden sind, das Phänomen der Veränderungserschöpfung nochmal in den Blick nehmen und dann die Triggerpunkte, die Titel des Buches auch sind, nochmal für die Klimaarena ausbuchstabieren. Ich lande dann am Ende bei der Frage, wie unterschiedliche Wege der Politisierung der Klimafrage aussehen können und was die für Folgen haben. Das ist also der Plan jetzt für die Vorlesung. Vielleicht um den generellen Rahmen erstmal zu klären von dem genannten Buch Triggerpunkte. Was uns interessiert hat in dieser Forschung war das öffentliche Gefühl, dass wir in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft leben, also einer Gesellschaft, die mehr und mehr in verschiedene Lager zerfällt, die sich unversöhnlich gegenüberstehen, dass immer hitziger über Dinge diskutiert wird und dass auch sich ein neuer Megakonflikt formt, in dem verschiedene Fragen von Migration über den Genderstern bis hin eben zum Klimawandel alle irgendwie zusammenkommen. Das war die Wahrnehmung, die wir überprüfen wollten, einfach mit den Mitteln eben der empirischen Sozialforschung und wollten eben dann kartieren, wo die Konflikte liegen in der deutschen Bevölkerung, wer, also auch welche sozialen Gruppen über was streiten und wie, also auf der Basis von welchen Argumenten, aber auch moralischen Argumentationsmustern und so weiter. Und dazu haben wir eine Umfrage erhoben, die so repräsentativ ist, wie Umfragen das so sein können, und haben auch Fokusgruppen erhoben, also so Gruppendiskussionen, wo dann Bürgerinnen und Bürger in einem Raum zusammensaßen und verschiedene strittige Themen diskutiert haben. Eine ganz zentrale Heuristik, auf die ich jetzt nicht groß eingehen will, aber nur um den Rahmen zu geben, für dieses ganze Buch waren die vier Arenen der Ungleichheitskonflikte, von denen die Klimaarena eben eine ist. Und das wollte ich nur ganz kurz einmal zum Start zeigen, was wir damit meinen. Wir unterscheiden vier Konflikte, die in der deutschen Gesellschaft ebenso zu finden sind wie eigentlich in allen anderen westlichen Gesellschaften, nämlich Konflikte um Oben-Unten-Ungleichheiten. Das sind klassische Verteilungskonflikte. Da wird vielleicht am deutlichsten klar, warum wir von Ungleichheitskonflikten sprechen, weil es da natürlich einfach um die Ungleichheit in materiellen Ressourcen geht. Reiche und Arme, ne, Besitzende versus Lohnabhängige, oben versus unten. Dann die Frage der Migration. Wir nennen sie die Frage der Innen-Außen-Ungleichheiten, um darauf hinzuweisen, dass auch die Frage, wer Zugang hat zum nationalen Territorium, aber auch zur Mitgliedschaft in der Gemeinschaft der Staatsbürgerschaft und so weiter, dass auch das eine Frage der Ungleichheit ist, wo aber eine andere Gruppenkonstellation vorherrscht, wo eben Inländer und Ausländer eher sozusagen die Gruppenbezüge sind. Dann Wir-Sie-Ungleichheiten, das ist, was man oft so als Identitätspolitik verhandelt. Letztlich die Frage, wer im Zentrum des gesellschaftlichen Selbstverständnisses steht, wer also einer etablierten Gruppe angehört und wer eher einer Außenseitergruppe angehört. Und zuletzt eben die Klimaarena, die wir als Arena der Heute-Morgen-Ungleichheiten fassen und eben auch über diesen spezifischen Zugang der Ungleichheit verstehen. Also das Thema ist natürlich die Klimakrise und die ökologische Transformation. Aber es geht auch da um Ungleichheiten zwischen Betroffenen und Verursachern des Klimawandels, aber auch unterschiedlich Betroffenen von der Transformation und den verschiedenen Präferenzen und Interessen, die auch mit der Zeitlichkeit des Klimawandels zu tun hat. Also den heutigen Interessen, die geschützt werden müssen, oder eben den zukünftigen Schäden, die verhindert werden müssen. Ich komme da gleich nochmal genauer drauf. Aber nur um zu sagen, das ist, wie wir das einreihen. Wir verstehen alle diese Konflikte als im Grunde wurzelnd in der sozialen Struktur unserer Gesellschaft und speziell der Form von Ungleichheit, die diese Gesellschaft prägt. Jetzt nochmal da genauer rein zu zoomen auf die Klimafrage. Inwiefern ist das eine Ungleichheitsfrage? Wir unterscheiden da vier Dimensionen. Einerseits ist der Klimawandel auf extrem ungleiche Weise verursacht, das weiß man natürlich. Also die Klimaschäden, die von Reichen und auch durch Investitionen von großen Unternehmen und so weiter verursacht werden, sind natürlich um ein endloses Vielfaches größer als die von normalen Personen, die auf dem Land irgendwie mit einem Dieselmotor unterwegs ist. Zugleich sind natürlich, auch das ist ja nichts Neues, besonders die Armen, sowohl im globalen Maßstab als auch innerhalb der Gesellschaften, die am stärksten betroffen sind von den Klimaschäden. Und dazu gibt es ja eine sehr ausführliche Forschung, die auch zeigt, dass tatsächlich Klassenunterschiede in der Verursachung und Betroffenheit innerhalb der Länder mittlerweile gravierender sind als die Unterschiede zwischen Ländern im globalen Maßstab. Also das Oben und Unten innerhalb von Deutschland macht einen größeren Unterschied für die ungleiche Verursachung von Klimaschäden als jetzt der Unterschied zwischen globalem Süden und globalem Norden. Das ist eine ganz wichtige Ungleichheitsdynamik. Und dann aber auf einer anderen Ebene liegen eben die ungleich verteilten Transformationslasten. Also wenn man sich dann daran macht, die Wirtschaft, aber eben auch die Lebensweise umzubauen nach ökologischen Maßgaben, dann hat das natürlich Kosten zur Folge. Und wie die verteilt sind, ist auch eine wichtige Ungleichheitsfrage. Und zuletzt greifen wir ein Stichwort auf von Sikkart Neckel. Er spricht von ökologischer Distinktion und da geht es um symbolische Ungleichheiten, also dass bestimmte Gruppen einen symbolischen Profit schlagen können aus ihrer ökologischen Lebensweise und andere Lebensweisen eher abgewertet werden im Zuge dieser ökologischen Transformation. Es ist also eher um Ungleichheiten der Anerkennung geht auf der Ebene und das eben halt auch eine wichtige Form von Ungleichheit ausmacht. Ich würde jetzt in die empirischen Befunde switchen und tatsächlich fängt hier eigentlich der erste schon an. Nämlich, wenn wir diese vier verschiedenen Ungleichheitsdimensionen anschauen, Dann haben wir in den Fokusgruppen, die wir beobachtet haben, also den Diskussionen zwischen Bürgerinnen und Bürgern, gesehen, dass eigentlich von diesen 4 Ungleichheitsdimensionen nur eine wirklich ausgiebig diskutiert wird. Und das ist die dritte. Also die ungleichen Transformationslasten. Wer trägt die Kosten der Transformation? Das stand eigentlich im Zentrum aller Diskussionen zu Klimathemen. Während die ungleiche Verursachung und Betroffenheit zwar immer wieder erwähnt wurde, also zum Beispiel die Superjachten von Superreichen oder eben halt auch die Verschmutzung der Umwelt durch große Konzerne, das tauchte schon mal auf, aber der Hauptaugenmerk lag immer auf der Frage, wer trägt die Lasten der Transformation? Also das, denke ich, ist schon ein sehr relevanter Befund, wenn ich jetzt hier mal vorweg schicke. Jetzt kommen wir dann zu der Frage der Polarisierung, die ich ja schon angesprochen hatte. Hier greifen wir jetzt auf Daten zurück, die nicht von uns kommen, sondern die öffentlich zugänglich sind als Teil von einer großen Erhebung, dem sozioökonomischen Panel, was eben zurückreicht bis 1990 und wo wir bestimmte Items rausgegriffen haben, Sorgen um den Umweltschutz, auf Einkommen verzichten, um Umweltverschmutzung zu verhindern und so weiter. Und die dann anhand einer bestimmten Formel untersucht haben nach dem Grad ihrer Polarisierung, um zu sehen, ob im Zeitverlauf ökologische Fragen zunehmend polarisiert werden oder nicht. Und tatsächlich sehen wir hier, wie auch in allen anderen 3 Arenen, die ich vorhin aufgezählt hatte, keine Zunahme der Polarisierung. Das ist auch ein ganz wichtiger Befund, der im Buch auch ganz stark im Zentrum steht, dass es in sehr vielen Fragen keine starke Polarisierung in der Bevölkerung gibt und auch keine Zunahme der Polarisierung, sondern dass das, was man wahrnimmt als eine immer hitzigere und immer polarisiertere Debatte, eigentlich Symptome von was anderem sind als Polarisierung. Da komme ich dann später drauf, unter anderem eben die Triggerpunkte. Aber wenn man jetzt genauer hinschaut, ich will jetzt nicht auf alles im Detail eingehen, aber hier sind verschiedene Fragen aufgelistet, die wir in unserer Umfrage abgefragt haben und dann jeweils, wie stark die polarisiert sind und auch, wie stark die zwischen verschiedenen Klassen polarisiert sind. Und was man da sieht, ist, dass es bestimmte Fragen gibt, wie zum Beispiel die Sorge um den Klimawandel, wo ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung, also 75%, zustimmt, sehr besorgt zu sein über den Klimawandel und die Polarisierung sehr gering ist. Während es andere Fragen gibt, wo man sieht, dass da eine viel stärkere Polarisierung vorliegt. Und das ist zum Beispiel die Frage, also ausführlich formuliert hieß sie so ungefähr: Deutschland trägt nur wenig zu den internationalen Klimaschäden bei. Bevor wir jetzt weiter unser Leben umstellen, sollen erstmal andere Länder nachziehen. Und eine andere Frage war die, dass der Klimaschutz droht, unseren Wohlstand in Deutschland zu gefährden. Also beides Fragen, die auf die materiellen Folgen von Klimaschutz eingehen und das als eine Bedrohung rahmen im internationalen Wettbewerb oder für die ökonomische Stärke des Landes. Hier sehen wir, dass diese Fragen stärker polarisiert sind und dass es da auch stärkere Unterschiede zwischen Klassen gibt, wo die alte Arbeiterklasse, also die Produktionsarbeiterklasse in Industrie und Handwerk, sehr stark dieser Wahrnehmung zustimmt, dass jetzt erstmal die anderen Länder nachziehen sollten, bevor wir weiter unser Leben umstellen. Und auf der anderen Seite Expertenberufe, also akademisch gebildete Mittelklasseberufe, genau die Berufsklasse sind, die auf der anderen Seite sozusagen dieser graduellen Polarisierung liegt. Also da sehen wir schon ein wichtiges Indiz, dass es auch innerhalb dieser Arena unterschiedliche Fragestellungen gibt, die sehr unterschiedlich gesellschaftlich verteilt sind. Und das will ich jetzt auf der Basis auch dieser qualitativen, also Fokusgruppendaten, noch mal ein bisschen genauer auserzählen, wo da der Konsens liegt und wo der Dissens auch liegt in dieser Debatte. Der Konsens, kann man generell sagen, ist der, dass der Klimawandel ein großes Problem darstellt und dass auch was getan werden muss gegen den Klimawandel. Das mag in anderen Ländern wie in den USA nicht so sein, dass da wirklich noch eine stärkere Fraktion von Leuten wirklich den Klimawandel leugnet, aber das ist in Deutschland eigentlich kein nennenswertes Problem, sondern es besteht eigentlich Konsens über auch eine gewisse Wahrnehmung einer Krise, die da ist und eben der Notwendigkeit innerhalb der Spielräume, die bestehen, etwas gegen diese Krise zu tun. Wo es dann gleich wieder strittig wird, ist die Frage, wo diese Spielräume liegen und wie groß sie sind. Aber dass Handlungsnotwendigkeit besteht, darüber herrscht Konsens und genauso herrscht Konsens über die Forderung nach einem sozialen Ausgleich in der Klimatransformation. Also ein Beteiligter drückte das so aus, sagte, wer viel hat, darf auch mehr beitragen zum Klimaschutz. Der Dissens auf der anderen Seite setzt schon an einem ganz fundamentalen Punkt an, nämlich an der Frage, wer eigentlich die imaginierte Gruppe ist, die einem als erstes einfällt, wenn man über den Klimawandel nachdenkt. Sind es die Betroffenen des Klimawandels selber, also die zukünftigen Generationen zum Beispiel, oder die Betroffenen von Überflutungen, Dürren, Hitzewellen und so weiter? Oder sind es die Betroffenen der ökologischen Transformation, also zum Beispiel die Pendler oder die Geringverdiener, die sich aufgrund erhöhter Spritpreise nicht mehr leisten können, zur Arbeit zu kommen? Und wo diese Debatte ansetzt, also was als erstes im Zentrum steht, wenn man über Klimawandel nachdenkt, das strukturiert schon ganz viel von diesen Debatten vor. Und tatsächlich sehen wir, dass das oft unterschiedliche Stränge der Diskussionen sind, die ein bisschen aneinander vorbei wie so reden. Also dass zwar, wenn Leute auf ihre Enkel angesprochen werden, sie da absolut einstimmen und sagen, ja, ich will, dass meine Enkel auch einen lebenswerten Planeten haben. Aber das Erste, was ihnen einfällt, wenn das Stichwort Klima fällt, ist, ja, ich muss irgendwie zur Arbeit kommen und ich muss mir das weiter leisten können. Und diese Inkompatibilität zweier Diskurse ist eine sehr grundlegende Struktur in dem, worüber Dissens herrscht in diesen Debatten. Eigentlich direkt daraus folgend ergeben sich auch unterschiedliche Zeitbezüge in verschiedenen Argumentationsmustern. Auf der einen Seite wird sehr stark auf die Zukunft fokussiert, also eine apokalyptische Zukunft von eben all diesen Schäden, die ich gerade schon aufgezählt habe, und der Notwendigkeit, im Jetzt sehr schnell und sehr drastisch zu handeln, um diese zukünftigen Schäden abzuwenden. Während auf der anderen Seite dieser quasi idealisierten Dissensachse eher der jetzige Alltag in den Vordergrund gestellt wird und die Notwendigkeit, in diesem Alltag klarzukommen, und deshalb eher ein behutsamer Wandel eigentlich als Idealbild vorgestellt wird, der die jetzigen Ansprüche und die jetzigen Gewohnheiten und Alltagsformen respektiert und nicht zu sehr unter Druck setzt. Auf einer anderen Ebene gibt es auch Dissens darüber, was eigentlich die Rolle Deutschlands ist in der jetzigen klimapolitischen Konstellation. Da wird auf der einen Seite darauf gepocht, dass Deutschland als ein sehr reiches Land und als ein Land, was sehr stark auch in der Vergangenheit zur Verschmutzung des Planeten beigetragen hat, jetzt besonders in der Pflicht ist. Und dass es auf der anderen Seite auch eine wirtschaftliche Chance darstellt, wenn Deutschland jetzt stark in Klimawandel, zum Beispiel Technologie und so weiter investiert. Während auf der anderen Seite Deutschland als ein übereifriges Land wahrgenommen wird, was immer voranprescht und immer als erstes dabei sein will beim Klimaschutz und dadurch die eigenen ökonomischen Interessen gefährdet. Zuletzt, und im Buch hatten wir da jetzt noch mehr Punkte, aber ich breche es mal runter auf die in meinen Augen wichtigsten Punkte, gibt es dann auch einen Unterschied im Ethos, der zum Tragen kommt in diesen Debatten um den Klimawandel. Auf der einen Seite sehr stark eben auf die schon genannten Spielräume hingewiesen wird, die jede und jeder Einzelne hat. Also ich will was beitragen und ich kann mich noch mehr einschränken oder ich kann mir bewusst werden über die Folgen meines Handelns. Ich kann auch andere davon überzeugen, dass wir anders leben müssen und so weiter. Das wäre sozusagen der Ethos, der dort eine Rolle spielt und wo auch gerade der Verzicht auf eine sehr heroisierte Weise quasi verhandelt wird, als eben ein heroisches Opfer quasi, was man bringt, aber aus altruistischen Motivationen. Wenn eben auf dieser einen Seite die Spielräume sehr stark im Vordergrund stehen, dann steht auf der anderen Seite eigentlich das Fehlen von Spielräumen im Zentrum der Argumentation. Also da geht es sehr stark darum, was eben die Notwendigkeiten sind, die darin bestehen, dass ich halt eben irgendwo hinkommen muss und dafür natürlich auch zurzeit Benzin brauche oder dass ich, wenn ich das und das esse, dass das dann nun mal so ist und ich das jetzt nicht individuell entscheiden kann. Und auf der anderen Seite eben Forderungen nach Verzicht oder auch generell Forderungen der Änderung der Lebensweise eher als eine ungerechte Einschränkung gerahmt werden. Wenn auf der einen Seite stark über Wollen und Können gesprochen wird, wird auf der anderen Seite sehr stark über das Müssen oder das Nicht-Müssen und das Dürfen gesprochen. Das ist uns einfach aufgefallen in der Analyse auch dieser Sprechweisen, dass da unterschiedliche Verben auch einen Großteil der Arbeit leisten. Jetzt komme ich zu diesen erwähnten Tiefenbohrungen, wo es darum geht, jetzt nicht nur zu sagen, okay, hier sind einfach zwei unterschiedliche Argumentationsfiguren, die sich in einem luftleeren Raum gegenüberstehen, sondern zu sagen, dass das auch eine bestimmte soziale Spezifik hat. Das ist nicht zufällig, wer wie darüber spricht. Es gibt natürlich in der Bevölkerung eine große Varianz. Man hat in allen sozialen Gruppen alle dieser verschiedenen Argumentationsformen präsent und findet sie vor. Aber es gibt doch auch eben eine bestimmte soziale Spezifik, die wir mit dem amerikanischen Geografen Matt Huber aufsplitten in eine sehr einfache und sehr grobe Unterscheidung, die aber in meinen Augen einiges aufschließt, von zwei Ökologien, der Ökologie der Mittelklasse und der Ökologie der Arbeiterklasse. In der Ökologie der Mittelklasse spielen eben diese erwähnten Gestaltungsspielräume eine sehr wichtige Rolle und ebenso die auch schon erwähnte Sorge um die zukünftigen Schäden. Und da sieht man so eine Art tiefen Erzählung, dass wir jetzt in Saus und Braus leben und auch quasi über unsere Maßstäbe leben und dass in der Zukunft dann die Rechnung kommt. Also jetzt zur Zeit ist es alles zu viel und schlagen wir über die Stränge und in der Zukunft kommt dann in Form der Klimawandelfolgen die Rechnung. Auf der anderen Seite ist in der Ökologie der Mittelklasse alles Kognitive extrem zentral. Also es geht sehr viel ums Wissen, um die Folgen des eigenen Handelns und die Einsicht in diese Folgen. Und es bezieht sich sehr stark auf die Konsumsphäre als zentralen Ort, wo das verhandelt wird. Da habe ich jetzt mal ein Zitat einfach zur Illustration aus einer der Fokusgruppen mitgebracht, wo eine Lehrerin in dem Fall sagt, wir müssen uns doch fragen, was passiert, wenn unser Haus demnächst komplett überflutet ist. Dann ist unser kompletter Konsum, unsere drei Fernseher und auch die LED-Sparlampen sind dann weg. Es ist also gar keine Frage, ob wir da Lust drauf haben, sondern es muss, glaube ich, auch wehtun. Deswegen darf der Sprit ruhig teurer werden und die Energie, wenn es hilft. Das ist ja eben genau, was ich jetzt vorher beschrieben habe. Und auch nebenbei genau diese apokalyptische Zeitlichkeit, die da zum Tragen kommt, wenn unser Haus demnächst komplett überflutet ist. Das ist quasi der Horizont, also gegen den das Argument konturiert wird. Dem entgegen steht das, was eben Matt Huber eine Ökologie der Arbeiterklasse nennt, wobei er zählt dazu alle Leute ohne College-Abschluss, was in den USA 2/3 der Bevölkerung oder noch mehr sind. Also es geht da um eine große Gruppe, wo eben der Klimawandel in erster Linie über Notwendigkeiten und Zwänge und auch in allererster Linie über Preise wahrgenommen wird. Also die Preise des Heizens, des Sprits, wie schon erwähnt, der Nahrung, des Wohnens und so weiter. Und das ist kein Zufall, weil alle diese Posten natürlich die allerentscheidendsten Teile des Haushaltsbudgets ausmachen, insbesondere dann, wenn dieses Budget begrenzt ist. Was interessant zu beobachten war, war, dass hier die Tiefengeschichte eine andere ist über die Gegenwart und die Zukunft, wo nicht die Wahrnehmung ist, jetzt geht's uns ja gut und in der Zukunft werden wir dann dafür bestraft, dass wir jetzt eben zu viel konsumieren, sondern die Gegenwart eigentlich schon als was Prekäres erlebt wird. Und zwar nicht nur unter denen, die tatsächlich mit dem Rücken zur Wand stehen und ganz arm sind, sondern auch Leute, denen es eigentlich gut geht, die gut über die Runden kommen, die vielleicht ein Haus gekauft haben und da jetzt den Kredit abbezahlen, einigermaßen verdienen, aber trotzdem das Gefühl haben, wenn ein allzu großer Schicksalsschlag jetzt eintritt oder irgendwas richtig fundamental schief läuft, dann ist da wenig Puffer, den ich im Hintergrund habe. Also da sagte eine Beteiligte in der Fokusgruppe, ich stehe nicht am Abgrund, aber ich weiß, wo er ist. Ich sage das nur, damit klar wird, dass es hier nicht um die Ärmsten, also um die, sagen wir mal, unteren 10% geht oder so, sondern tatsächlich eher, würde ich sagen, um die untere Hälfte der sozialen Hierarchie. Und diese Prekarität auch nicht unbedingt eine ist, die jetzt schon da ist, aber die eben als eine Bedrohung und als eine Möglichkeit eben erlebt wird und für die Leute schon im Raum steht. Also dann sinnbildlich die neue Waschmaschine, die angeschafft werden muss oder sowas. Also größere Ausgaben oder Krankheit und Berufsunfähigkeit und so weiter. Und da jetzt wieder ein Zitat von einem anderen Teilnehmer aus Brandenburg, der sagte, ich bin auch Umweltschützer, aber andererseits, ich komme so schon kaum über die Runden und ich weiß auch nicht, wie es mit den Spritpreisen weitergeht. Klimaschutz muss sein, aber ich muss auch irgendwie zur Arbeit kommen. Und das ist so eine Art von rhetorischer Figur, die tatsächlich sehr, sehr häufig aufgetaucht ist. Und die man vielleicht auch genau in der Form ernst nehmen sollte als ich bin auch Umweltschützer, aber ich komme schon kaum in die Runden. Ne? Klimaschutz muss sein, aber ich muss auch zur Arbeit kommen. Weil wir tatsächlich gesehen haben, diese Sorge um den Klimaschutz ist tatsächlich in der ganzen Gesellschaft verankert. Und dann kommen aber eben diese materiellen Sorgen, die da dazwischen schießen und die dann nach diesem Ja, ja, Umweltschutz muss sein, so ein Aber hinzufügen. Ne? Ja, Umweltschutz, aber es darf nicht zu teuer werden. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Struktur in diesen Diskursen. Ich wollte jetzt nur kurz erwähnen, weil jetzt nach Veröffentlichung unseres Buches ein anderes Buch rauskam, der neue sozial-ökologische Klassenkonflikt von Dennis Eversberg und anderen Autoren. Und die fügen eigentlich dieser Zweiteilung der Ökologie der Mittel- und Arbeiterklasse noch eine Unterscheidung innerhalb der Mittelklasse hinzu, wo Sie sagen, es gibt auch innerhalb der Mittelklasse einen kulturellen Pol, der eher diese sozial-ökologische Bewusstseinsform aufweist und dann einen ökonomischen Mittelklassenpol, der eher so eine Art Wachstumsoptimismus verkörpert, also klassischerweise, wie man es in den Mitte-Rechtsparteien dann vielleicht auch politisch ausgedrückt findet. Das fand ich eigentlich eine sehr wichtige und gute Erkenntnis. Was Ebersberg und Kollegen auch finden, ist, dass im gesellschaftlichen Unten eigentlich eine Skepsis gegen jede Art von Transformation da ist. Und sie verbinden es auch sehr stark mit der Beobachtung, dass dort ein sehr geringes Vertrauen in die Institutionen vorherrscht, die diese Transformation gestalten würden. Ein weiterer Aspekt, der genau dazu führt, also dieser Unterschied zwischen der Mittelklasse-Ökologie und dem großen gesellschaftlichen Unten oder der Ökologie der Arbeiterklasse, wie man es nennen will, ist das, was wir in unserem Buch Veränderungserschöpfung nennen. Wir haben dazu in der Umfrage ein Statement erhoben, also die Zustimmung zu diesem Statement erhoben, was lautete, in unserer Gesellschaft ändert sich heute so vieles, da ist es schwer, den Anschluss zu behalten. Und damit wollten wir einfangen, inwiefern gesellschaftlicher Wandel etwas verstanden wird, von dem man aktiver Teil ist, also wo man Subjekt dieses Wandels ist, oder inwiefern man das als so eine Zumutung erlebt, die über einen hineinbricht und wo man sich selber eigentlich nur als passive Verschiebemasse von einem größeren Prozess erlebt, den man selbst nicht steuern kann. Und was wir eigentlich dort erwartet hatten, war, dass es dort starke Alterseffekte zum Beispiel geben würde. Also dass je älter Leute sind, desto mehr sie dann das Gefühl haben, mein Gott, es ändert sich alles so viel, ich komme überhaupt nicht mehr mit. Tatsächlich fanden wir aber, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass in den unterschiedlichen Altersgruppen sehr unterschiedliche Erleben von Veränderungserschöpfungen da sind, es aber einen sehr starken sozialen Gradienten nach allen Indikatoren gibt, also Bildung, Klasse, Vermögen, interessanterweise auch Ost-West. Also insgesamt ist ein sehr klaren vertikalen Gradienten zwischen dem Oben und dem Unten gibt, in der Hinsicht, ob man gesellschaftliche Veränderung als eine Zumutung erlebt, die es einem schwer macht, den Anschluss zu behalten, oder eben, ob man wenig von dieser Art von Veränderungserschöpfung erlebt. Also in der Gesamtbevölkerung ein sehr hoher Zustimmungsgrad zu dieser Frage, 40%, die sagen, dass sich die Dinge so schnell ändern, dass man den Anschluss verliert. Aber unter Hochschulabsolventen und Absolventinnen waren es nur 30%, während es im Dienstleistungsproletariat, wie man vielleicht sagen könnte, satte 73% sind, also eine sehr, sehr, sehr große Kluft an der Stelle herrscht. Und das ist natürlich, denke ich, ein sehr wichtiger Einsatzpunkt für eine Soziologie der Klimamüdigkeit, wie man es vielleicht nennen könnte. Also der Frage, woher dieses Gefühl auch kommt. Wir können jetzt nicht alles von 0 auf 100 umdrehen oder jetzt mit dem Holzhammer ansetzen und plötzlich alles ändern, was genauso Talking Points sind, die man oft hört in Interviews oder Gruppendiskussionen zum Thema Klimawandel. Also die Frage der Akteurschaft, der Agency als eine sozial sehr ungleich verteilten Ressource oder Wahrnehmung. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und dann jetzt abschließend sozusagen zu dieser tiefen Bohrung quasi, was hinter diesen Umfragemustern steht, komme ich jetzt noch auf einen weiteren Punkt, nämlich eben die titelgebenden Triggerpunkte, die dann dank des Verlages zum Titel des Buches wurden, was wahrscheinlich eine gute Idee war, weil wir einen viel langweiligeren Titel ursprünglich im Kopf hatten. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt gar nicht präsentieren, wenn wir den gewählt hätten. Aber auf die Triggerpunkte haben wir geschaut, weil uns auffiel, dass doch ein starker Kontrast da war zwischen unseren Umfrageergebnissen, die eigentlich nahegelegt haben, dass es keine sehr starke Polarisierung der Bevölkerung gibt zu vielen Fragen. Also auch zum Beispiel zu Fragen des Genderns oder der Anerkennung von sexuellen Minderheiten oder auch in Migrationsfragen, haben wir eigentlich grundsätzlich gefunden, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich eher immer so mittig positioniert und oft auch relativ inkonsistente und wenig klar strukturierte Meinungen aufweist. Dass aber dann in den Gruppendiskussionen, die wir beobachtet haben, es immer wieder an bestimmten klar vorhersehbaren Punkten zu einer sehr starken Emotionalisierung der Debatten kommt, wo auf einmal alle an die Decke gehen. Und das haben wir dann genauer beobachtet, indem wir einfach alle diese Momente gesammelt haben, in denen das eben passiert ist, also diese Emotionalisierung. Wir haben es dann eben als Triggerpunkte benannt, einfach dieses Phänomen, und haben dann geguckt, okay, was passiert da eigentlich genau in diesen Momenten, wo es dann zu so einer Aufheizung kommt. Und unsere Grundinterpretation war dabei, dass diese Triggerpunkte immer dann auftreten, wo eine bestimmte rote Linie in den moralischen Hintergrunderwartungen der Leute übertreten wird. Also wo Leute das Gefühl haben, Moment, das geht jetzt zu weit. Hier wird was ganz Grundlegendes verletzt. Und das funktioniert auf eine Weise, wo es nicht notwendig ist, dass die Person, die dann eben an der Stelle getriggert wird, jetzt sich selber sehr ideologisch klar positioniert und sagt, ich jetzt als Grüner oder ich als konservative Person oder so, lehne jetzt ab, zum Beispiel eben, dass Lastenräder subventioniert werden oder sowas, sondern dass das eher so aus dem Bauchgefühl herauskommt und eher mit bestimmten moralischen Ansprüchen zu tun hat, die im Hintergrund stehen und die oft implizit bleiben. Und da haben wir, sagen, vier so Übertypen quasi von diesen Triggerpunkten identifiziert, die immer wieder in ganz verschiedenen Themenkomplexen auftreten, nämlich eine normative Hintergrunderwartung, moralische Hintergrunderwartung der Fairness, also auch der Gleichbehandlung von allen Gruppen, eine Erwartung von einer Autonomie in der Privatsphäre, wo einem niemand reinreden darf, eine Erwartung, dass alles irgendwie unter Kontrolle bleibt und dass es eine geteilte Vorstellung dessen gibt, was normal ist und dass diese Normalität irgendwie geschützt bleibt und intakt bleibt und nicht zu sehr sich verändert. Und das sind natürlich alles Punkte, die in der Klimaarena auch sehr stark getriggert werden auf unterschiedliche Weise. Also bei der Frage der Fairness sind es dann eben teilweise die Superjachten oder auch die SUVs der Reichen, die zu einem Triggerpunkt werden. Aber auch natürlich, wenn es dann um den CO2-Preis geht, auch da dieses Gefühl der Unfairness, ne? Dann können die Reichen weiterhin über die Autobahn ballern, weil die können sich das ja leisten. Aber die Otto-Normalverbraucher, für die wird es dann unmöglich, überhaupt noch sich irgendwie fortzubewegen, beziehungsweise für die ist es dann eine weitere Last in einer sowieso schon eigentlich überfordernden ökonomischen Situation. Und natürlich auch dieser Triggerpunkt, der auf Autonomie aufbaut, wir nennen es Verhaltenszumutung, also dieser Wahrnehmung, ich muss mir auf der Arbeit schon die ganze Zeit sagen, was ich zu tun habe. Es gibt ganz viele quasi Kontexte, in denen ich mich nicht rausziehen kann aus dem, was gesellschaftlich von mir gefordert wird. Aber ich habe immerhin noch meine Privatsphäre, wo ich machen kann, was ich will. Und da wollen sie jetzt auch noch rein regieren. Und auch das ist, was würde ich sagen, was tendenziell eher bei den Leuten, glaube ich, besonders stark erlebt wird, die ihre eigene Autonomie sowieso als was Prekäres erleben. Aber natürlich auch auf der anderen Seite ist es auch was politisch sehr stark instrumentalisiert wird, diese Wahrnehmung. Da wollte ich gleich noch drauf kommen. Genau, und so, dass ich will jetzt vielleicht nicht auf alle diese Typen genau eingehen, aber es sind so typische Formen quasi der Übertretung und des jetzt reicht's, das geht zu weit, die immer wieder dazu führen, dass bestimmte Maßnahmen oder bestimmte Schlagworte in Debatten dazu führen, dass es zu sehr hitzigen Reaktionen und auch sehr kontroversen Debatten kommt. Während andere Fragen, wie eben zum Beispiel die Notwendigkeit des Klimaschutzes an sich oder die Problematik des Klimawandels und auch die Sorge um die Zukunft eigentlich was sind, was eher einend ist. Also das ist, denke ich, sehr wichtig, dass man genau betrachtet, okay, was ist es eigentlich, was zu so einer teilenden, spaltenden Politisierung führt und wie wird das auch von politischen Akteuren eingesetzt? Weil wir natürlich sofort uns erinnern können an viele Punkte, wo genau von politischer Seite eigentlich genau sozusagen diese Triggerpunkte, also ne, diese Verhaltenszumutung, dieses Gefühl, mir wird da was vorgeschrieben, vor allem gegen die Grünen gewendet, auch politisch ja sehr stark eingesetzt wurde. Also jetzt im Thüringen-Wahlkampf zuletzt dieses Plakat, Grillen muss erlaubt bleiben, was natürlich irgendwie zur Frage führt, wer denn eigentlich gesagt hätte, dass es nicht erlaubt bleiben sollte. Aber das Plakat, würde ich behaupten, funktioniert trotzdem, einfach eben, weil es genau diesen Triggerpunkt aufruft. Ich will mir jetzt nicht vorschreiben lassen, was ich zu tun habe in meinem eigenen Vorgarten. Und gleichzeitig ist das natürlich was sehr strategisch und instrumentell auch eingesetzt wird. Also die Kampagne vor der letzten Bundestagswahl von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, also einer Lobbyorganisation der Arbeitgeberinteressen, die genau sozusagen diese Assoziation der Grünen mit der Verbotspolitik und dem Verbot und auch dieser Moralisierung und so weiter, dass das sehr stark quasi ins Zentrum der Debatte auch buxiert haben. Also das nur, um zu sagen, dass diese Triggerpunkte spontan durchaus auftreten und auch da sind und eben veranlagt sind in den moralischen tiefen Schichten quasi des Common Sense, also des gesunden Menschenverstandes, könnte man vielleicht sagen, aber auf der anderen Seite auch Artefakte der politischen Debatte sind, die ganz bewusst und ganz klar instrumentell und strategisch angesteuert werden von politischen Akteuren. Damit komme ich jetzt zum Fazit der ganzen Sache. Was, denke ich, die entscheidende Erkenntnis ist, für uns zumindest aus unserer Untersuchung, ist, dass man die Klimapolitik nicht trennen kann von anderen Formen der Politik. Die Klimapolitik betrifft nie nur das Klima, sondern sie ist zutiefst verstrickt in die Blockaden, in die Konflikte einer Gesellschaft, die sehr komplex ist und die oft in vielen Formen auch sehr ungleich ist. Und diese Ungleichheiten formen, was für Arten von Politik möglich sind und welche in eine Sackgasse laufen und wie die Reaktionen sind auch auf bestimmte Vorschläge, welche Formen der Politisierung möglich sind und welche vielleicht eher wenig Resonanz erfahren. Und da habe ich vor kurzem noch ein schönes Zitat gefunden aus einem Text von Daniel Aldana Cohen und David Bond, wo sie sagen: In the social world, there is never a pure climate politics. Politics always intersects with already existing structures, cultural frameworks and power arrangements. People don't face up to climate change as a profoundly new crisis. They make sense of it by situating it within the challenges they already face. Also der Klimawandel tritt ein in eine soziale Situation, die schon strukturiert ist durch bestimmte kulturelle und moralische Hintergrundannahmen, durch bestimmte soziale Strukturen der Ungleichheit und durch ein bestimmtes Gefälle auch von Macht, was eben zum Beispiel zum Tragen kommt in der Frage, wer sich als Akteur gesellschaftlicher Veränderung begreift und wer sich eher als passiv erlebt. Alle diese Sachen sind schon vorstrukturiert und die Klimapolitik wird dort reingewoben in diese schon existierende Struktur. Die Triggerpunkte sind vielleicht so eine Art Symptom, genau von der Art und Weise, wie die Klimapolitik auf dieses vorstrukturierte soziale Terrain trifft. Und sie sind eben, wie ich schon erwähnt hatte, zugleich politisch instrumentalisierte und gesetzte Artefakte und andererseits aber auch reale soziale Ängste, die ernst zu nehmen sind. Also ne, die Bedrohung eben dieser als prekär wahrgenommenen eigenen Ressourcen, aber auch der eigenen Autonomie, das Gefühl, man vertraut der Politik nicht. Man sieht sich nicht selber als Teil dieser Politik, die diese Veränderung steuert. Das sind natürlich alles sehr reale und ernstzunehmende Symptome sozialer Ungleichheit, die aber auf der anderen Seite eben halt auch gebraucht und vielleicht teils auch missbraucht werden, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Die Frage in meinen Augen jetzt, die am Ende von dieser ganzen Überlegung steht, und damit will ich eigentlich jetzt auch schließen: Die grundlegende Frage ist, was für eine Art von Politisierung der Klimaarena werden wir jetzt, ab jetzt zunehmend erleben? Ich würde sagen, es gibt da schon eine klare Tendenz, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig raus, wo das hinsteuert. Und das ist aber eigentlich die folgenreichste Frage. Und da gibt es in meinen Augen, so als Idealtypen betrachtet, zwei große Möglichkeiten. Nämlich einerseits, die Klimafrage wird als ein Kulturkampf politisiert, also es dominieren das, was mein Humboldt-Uni-Kollege Philipp Stab Selbsterhaltungskämpfe nennt, also Abwehrkämpfe gegen Modernisierung, wo Leute sagen, jetzt nehmt mir nicht auch noch hier meinen Verbrenner weg und so weiter. Und auf der anderen Seite eben solche Formen der Auseinandersetzung, die sich um diese ökologische Distinktion, also kaufe ich Bio oder kaufe ich nicht Bio, mache ich das, verzichte ich auf das und so weiter, und die individuelle Moralisierung dieser Lebensstile abstellt. Das wäre sozusagen eine Form der Politik, die in meinen Augen zurzeit gerade eher dominant ist und die zu einer sozialen Konstellation führen würde, wo es eher die gebildete Mittelklasse ist, die eben diesen starken Fokus auf das Kognitive und das eigene Konsumverhalten hat, gegen eigentlich den Rest der Bevölkerung, aber insbesondere auch gegen die, die sich Sorgen machen um ihre begrenzten Ressourcen. Und das ist deshalb natürlich auch genau die Form der Politisierung, die all denen am rechtesten ist, die eigentlich nicht wirklich Klimaschutz wollen, weil das in eine Blockade führt, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wirklich aufzulösen ist. Die Alternative, die in meinen Augen schon auch angelegt ist in den Potenzialen dessen, was man jetzt sieht in der Gesellschaft, wäre es, dass die Klimafrage als eine Gerechtigkeitsfrage politisiert wird. Das würde aber erfordern, dass, wenn wir jetzt wieder zum Anfang kommen, den verschiedenen Ungleichheitsdimensionen, dass diese ungleiche Betroffenheit von Klimafolgen und die ungleiche Verursachung von Klimaschäden noch viel stärker in den Fokus der Politisierung rücken würden, als sie es jetzt tun. Also es müsste eigentlich dazu kommen, dass die Leute als allererstes, wenn sie über Klimafragen nachdenken, nicht darüber nachdenken, wann habe ich das letzte Mal Bio eingekauft oder was wollen die Grünen mir vorschreiben, dass ich jetzt nur noch Insekten esse, sondern dass sie darüber nachdenken, ah, ich als Teil der unteren 30% der Einkommenshierarchie lebe jetzt schon innerhalb der Pariser Klimaabkommen, aber es gibt eben dieses obere 1%, was massiven Overshoot hat in den eigenen Klimaschäden und wo diese Klimaschäden auch immer weiter zunehmen, also auch gar keine Abnahme zu sehen ist. Das wäre zum Beispiel eine mögliche Politisierung, die eher diese Oben-Unten-Dimension in den Fokus nimmt. Und auf der anderen Seite müsste die Klimapolitik eher fokussiert sein auf den Aufbau neuer Institutionen des sozialen Ausgleichs und der Absicherung, die eben moralische Plausibilität haben. Also wo Leute das Gefühl haben, ja, das ist fair. Also hier verstößt der Klimaschutz nicht gegen meine impliziten Fairness-Erwartungen. Das wäre in meinen Augen der Weg, wie man eben diese unterschiedlichen zeitlichen Horizonte von den jetzigen Interessen meines Alltags und den Notwendigkeiten, die mir dabei begegnen, zu verbinden wären mit eben dem Zeithorizont des Klimawandels als Schäden, die eigentlich erst so richtig in der Zukunft zuschlagen. Also das, denke ich, wäre zentral. Und das würde eher zu einer sozialen Konstellation führen, wo es so eine Art 99% versus the 1% quasi Logik hätte, beziehungsweise auch die allgemeinen Interessen, die dann vielleicht auch irgendwie staatlicherseits quasi vertreten werden, gegen die Profitinteressen einzelner privater, profitgetriebener Formen der Umweltzerstörung in Stellung gebracht werden. Und dazu wollte ich jetzt nur, um nicht, wie es vielleicht eigentlich zu erwarten wäre, sehr negativ zu enden, diese Vorlesung, wollte ich noch so ein paar Datenpunkte jetzt aus neueren Befragungen zeigen, die eigentlich nahelegen, dass das eine Möglichkeit der Politisierung ist, die durchaus angelegt ist. Also wo es ein Potenzial gibt, was zurzeit noch nicht geborgen wird. Und zwar gibt es da die Befragung von More in Common, wo gefragt wird, welche Gruppen oder Entitäten eigentlich noch mehr für den Klimawandel tun müssten. Und da sind ganz oben wohlhabende Menschen und große Wirtschaftsunternehmen, wo es also eine klare Mehrheit in der Bevölkerung sagt, die müssten noch mehr machen. Auf der anderen Seite gibt es eine Untersuchung von Pariser Kollegen, die zeigen, dass wenn man bei Fragen der Klimapolicies eine Phrase hinzufügt, in der man darauf hinweist, dass diese Policies vor allem Gruppen betreffen, die einen sehr hohen Klima-, also CO2-Ausstoß haben, weil sie reich sind oder weil sie privilegiert sind, dass das diese Klimamaßnahmen legitimer macht in den Augen der Bevölkerung. Also dass es eine größere Bereitschaft ist, Klimaschutz zuzustimmen, wenn klar ist, die Reichen tragen eben halt ihren fairen Teil bei. Und zuletzt, das ist eine Untersuchung, die an der Hertie School veröffentlicht wurde, auch in diesem Jahr von Tarek Abouchadi und Kollegen, die unterschiedliche Maßnahmen spezifisch in den Blick nehmen, wo sie finden, dass es in Deutschland ebenso wie in Frankreich und in Polen bestimmte Maßnahmen gibt, die durch die Bank weg, also auch in fast allen politischen Lagern außer dem rechtsradikalen Lager mehrheitsfähig sind. Und dass genau die Maßnahmen sind, in denen es darum geht, dass der Staat investiert in Subventionen, zum Beispiel, die es der Wirtschaft ermöglichen, klimaneutral zu arbeiten, aber auch einzelnen Bürgern es ist ermöglicht, umzusteigen auf grünere Technologien, aber auch zum Beispiel solche Dinge wie den Verbot von Privatjets. Auch das ist eine Policy, die tatsächlich in all diesen Ländern Mehrheiten hinter sich hat, während andere Formen der Policy, die eher auf Verbote setzen oder eher auf Preismechanismen eben viel stärker unpopulär sind oder auch viel stärker gespalten sind zwischen verschiedenen politischen Lagern. Also auch hier würde ich sagen, steckt ein bestimmter Kern von einer Klimasozialpolitik oder auch einer ökologischen Form der Umverteilung, der Investitionen in öffentliche Infrastruktur und so weiter drin, die eben tragfähig wäre als eine Politikform und die eine Alternative wäre zu dem Kulturkampf, der sich zurzeit eigentlich um die Klimafrage entspinnt. Und an der Stelle würde ich jetzt dann mal aufhören und dann Dankeschön.
Das war Linus Westhäuser mit seinem Vortrag Klimakonflikte als Ungleichheitskonflikte. Er hat ihn im Rahmen der Reihe TU Berlin for Future an der Technischen Universität Berlin gehalten. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Buch von Linus Westhäuser zu lesen, es heißt Triggerpunkte und ist bei Suhrkamp erschienen. Ich bin Nina Bus-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.